Auch von meiner Seite möchte ich einen jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen und wünsche, dass Gott uns heute Morgen gemeinsam segnet. An diesem Gottesdienst am zweiten Advent. Und wir haben heute Morgen schon ein vorweihnachtliches Schriftwort gehört. Und es ist auch die Grundlage für heute Morgen, für die Predigt. Vertrauen auf Gottes Hilfe wollen wir uns die Ankündigung der Geburt Jesu anschauen. Wir wollen schauen, was die Botschaft des Engels ist, wollen dabei weniger auf die Umstände eingehen, weniger auf Maria eingehen, sondern wirklich auf diese Botschaft des Engels. Was sagt der Engel hier? Wie beschreibt er Jesus? Mit welchen Worten? Mit welchen Attributen, was können wir daraus sehen? Das soll heute Morgen unser Fokus sein. Ich habe dabei drei Punkte ausgewählt. Zum einen Jesus, Mensch und Gott, der Name Jesus und die Macht Jesu. Das sollen so die drei Punkte sein. Es lässt sich hier nicht feinsäuberlich trennen. Es wird Überschneidungen geben, es wird ein fließendes Ineinander sein. Aber ich denke, wir lassen uns davon nicht verunsichern, weil wir einfach dem Bibeltext entlang gehen. Und wir wollen jetzt einfach in die Verse 31 und 32 einsteigen. Lukas Kapitel 1, Vers 31 und 32. Da sagt der Engel, sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Während wir in Vers 31 den Bezug auf Maria haben, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, wir darin einfach sehen, dass ein menschliches Kind geboren wird. Und wir im Vers 32 haben, er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Sehen wir diese Verquickung von Gott und Mensch in der Person Jesus. Jesus war Gott und Mensch in einem. Und das ist eine Wahrheit, die für unseren Verstand schwer zu begreifen ist. Das ist eine ungleiche Verbindung. Hier trifft Kraft und Ewigkeit auf Schwachheit und Endlichkeit. Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, wird auf einmal Mensch. Ein Mensch, der einen Lebensbeginn hat und ein Lebensende hat. Wir wissen, dass von Jesus gesagt ist, dass er schon von Anfang der Zeiten war und dass er immer bleiben wird. Jesus wird als Mensch, als Kind angekündigt. Wir haben das vorhin auch schon gehört in der Einleitung, dass die Propheten, besonders Jesaja, das schon vorausgesagt haben. Und Jesaja sagt in Kapitel 7, Vers 14, das möchte ich uns kurz lesen, Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Also eigentlich fast identische Wortlaut mit dem, was hier der Engel sagt. Also ein klarer Verweis auf das Alte Testament. Und wir müssen wissen, die Juden zu dieser Zeit, die hatten ja die Propheten. Die haben ja darin gelesen, die hatten ja diese Erwartungshaltung, das wurde ihnen ja auch gepredigt in den Synagogen, dass da ein Messias kommen soll. Die hatten diese Erwartungshaltung, da kommt einer, der uns retten wird. Und deswegen war es auch Maria bekannt, dieser Abschnitt, davon können wir ausgehen, diese Aussage des Engels, Maria wusste, was damit gemeint war. Und aus den Berichten in den Evangelien wissen wir, dass Jesus ein Mensch war. Jesus wurde wie jeder andere Mensch auch von einer Frau geboren. Jesus war ein Baby, ein Kleinkind. Jesus war ein Teenager, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener, der eine Ausbildung gemacht hat, der einen Beruf gelernt hat, ganz wie ein Mensch. Uns ist nichts davon berichtet, dass er in dieser Zeit ein besonderes Merkmal äußerlich hatte. Ganz im Gegenteil, Philipper 2 sagt, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt. Also da war in seinem Äußeren keine Besonderheit. Jeder, der ihn von außen angeschaut hat, hat einfach nur einen Mensch darin gesehen. Auch innerlich war er genau wie wir. Da heißt es in Hebräer 4, der in allem genau wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also Jesus wurde genau wie wir versucht. Genau wie wir zu kämpfen haben, so hatte auch Jesus zu kämpfen mit der Sünde. Aber der entscheidende Unterschied in dieser Beschreibung ist, dass er ohne Sünde geblieben ist. Und das ist der Unterschied zu uns Menschen, die wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft über die Sünde zu herrschen. Wir alle haben gesündigt. Und dagegen hat Jesus seine Weste rein gehalten. Jesus ist keine Lüge, kein Betrug, keine Lästerung über seine Lippen gekommen. Er war Mensch und an dieser Menschwerdung von Jesus scheiden sich die Geister, wie wir so schön sagen. Der Apostel Johannes knüpft nämlich genau an diesem Punkt an, wenn er uns warnt. Und wir wollen das lesen. 1. Johannes, Kapitel 4. Und die ersten drei Verse davon. 1. Johannes, Kapitel 4, von Vers 1 bis 3. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Darum sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, Entschuldigung. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird und er ist jetzt schon in der Welt. Ich finde es sehr interessant, dass Johannes an diesem Punkt anknüpft. Er sagt, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Also an dieser Menschwerdung Jesu macht er es fest. Jesus warnt selbst vor falschen Propheten, das finden wir in Matthäus 7, und Jesus verweist dabei darauf, dass wir sie an ihren Früchten erkennen können. Also es gibt verschiedene Indizien. Während wir hier bei Johannes eine klare Ablehnung finden, ein klares Indiz, wer sagt, Jesus ist nicht Mensch geworden, der ist ein Irrlehrer, ja, der kommt nicht von Gott, haben wir bei Jesus noch eine feinere Unterscheidung. Da müssen wir genauer hinsehen. Weil Jesus sagt, das, was sie sagen, ist richtig, aber ihre Früchte sind nicht die richtigen. Ihr Leben zeugt nicht von dem, was sie bekennen. Also da müssen wir genauer hinschauen und müssen erst erkennen, ob ihr Leben mit ihrer Lehre übereinstimmt. Also die Aussaat mit den Früchten übereinstimmt. Und was beide gemeinsam haben, ist dieser Appell, diese Warnung davor. Wir müssen aufmerksam sein. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen nicht zu schnell einer gut lautenden Aussage Vertrauen schenken. Wir dürfen nicht Menschen zu schnell vertrauen. Johannes sagt, prüft die Geister. Glaubt nicht jedem Geist. Seid vorsichtig. Wisst ihr, das ist heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben heute viel mehr oder sind viel mehr Einflüssen ausgesetzt als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit war man in einem kleineren Rahmen, da waren die sozialen Medien nicht, da war das Internet nicht. So, da war man ganz anderen oder einem kleineren Kreis von Einflüssen ausgesetzt. Heute haben wir mit diesem Internet einen unendlichen Radius. Und wir haben mit den Influencern auf den sozialen Medien auch tatsächlich jemanden, der uns ein Stück weit gefangen nimmt, der uns gefällt, weil wir ihm folgen, wegen dem tollen Urlaub, den er macht, dem umgebauten Van, dem tollen Umbauprojekt oder wenn es irgendwie Coaches sind, die uns beibringen, wie wir gewisse Konflikte besser lösen können, wie wir Dinge in der Erziehung besser machen können. So, wenn wir einige gute Tipps bekommen haben, dann schöpfen wir Vertrauen. Und es ist mir selber aufgefallen, dass es nicht auf dieser Ebene bleibt, sondern dass viele auch ihr Leben ein bisschen offenbaren. Und sie erzählen ein bisschen von sich und das macht es dann noch glaubwürdiger. Wir kommen noch eher mit denen in Verbindung, auch wenn wir diese Person eigentlich gar nicht kennen. Und so schöpfen wir Vertrauen zu Menschen, deren Leben wir nicht kennen, sondern von denen wir nur ein gewisses Profil sehen. Aber wir bekommen Einblicke in ihre Gedankenwelt. Und durch dieses Vertrauen, das wir schöpfen, schenken wir ihnen Gehör. Und so passiert es, dass sie durchaus einen Einfluss auf uns haben. Das ist vielleicht nicht bewusst, für uns nicht immer bewusst bemerkbar, aber doch kommt langsam, dass man dieser Person traut. Und wenn da Aussagen getroffen werden, dann übernimmt man die. Denkt, oh ja, das ist gut. Und damit haben sie einen Einfluss auf unsere Einstellung, auf unsere Gedanken und schließlich auch auf unsere Entscheidungen. Ich denke, es gibt viele gute Vorbilder, es gibt viele gute Tipps, die wir uns durchaus zu eigen machen dürfen. Aber wir müssen prüfen, müssen vorsichtig sein. Glaubt nicht jedem Geist. Und wisst ihr, mir ist jetzt in der vergangenen Woche ein Kanal unter die Finger gekommen, will ich mal so sagen. Und ich habe mir den angeschaut und der war wirklich gut. Ich habe viele gute Tipps gefunden auf diesem Kanal. Und zwischen diesen Tipps waren eben auch wieder so private Nachrichten, wo dieser Schreiber auf sein Leben einfach ein bisschen Licht geleuchtet hat. So, und das macht es natürlich auch interessant. Man schaut sich das an, man liest es sich durch. Und dann bin ich aber auf einen Post gestoßen, der hieß, wie ich Gott abgesagt habe. Und wisst ihr, ich habe diesen Text durchgelesen und diese Person hat gesagt, ich habe erkannt, dass Gott nur ein selbsterdachtes Konstrukt ist, um Menschen Angst zu machen. Ich habe Gott abgesagt und kann jedem nur raten, es auch zu tun. Ich habe diesen Kanal sofort verlassen, weil ich gesehen habe, dass hier ein Geist ist, der nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wir müssen wirklich vorsichtig sein, wir müssen prüfen. Wir dürfen uns nicht leichtfertig in die Fänge von anderen geben und wirklich da das Gehör schenken. Johannes ruft uns auf, glaube nicht leichtfertig, sondern prüfe. Wir gehen zurück zu unserem Text, Vers 32. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Jesus wird sowohl als Mensch vorausgesagt, als auch als Sohn Gottes vorausgesagt. Und wenn wir durch die Evangelien gehen, wenn wir ins Leben von Jesus reinschauen, dann sehen wir, dass gerade dieser Punkt zu erheblichen Unruhen geführt hat. Ich will uns hier zwei Beispiele zeigen. Johannes 5, Johannes 5, Vers 16 bis 18. Hier hat Jesus einen Mann am Teich Bethesda geheilt. Und es heißt, dass es an einem Sabbat war. Darum verfolgten die Juden Jesus und planten, ihn zu töten, weil er das am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum planten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und sich selbst Gott gleich machte. Das zweite Beispiel finden wir in Johannes 10. Wir lesen hier Johannes 10, Vers 30 bis 33. Da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches von ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Gotteslästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Wir sehen, dass diese Gotteskindschaft von Jesus die Juden richtig wütend gemacht hat. Und für sie zu einem aktuellen Zeitpunkt mit ihrer Ausrichtung, mit ihrem Verständnis, war es eine klare Gotteslästerung. Es war für sie Gotteslästerung, dass Jesus sich mit Gott, dem Vater, eins macht. Dass er sich als Sohn Gottes nennt. Aber Jesus hat ja nicht Gott gelästert. Er hat ja nur die Wahrheit gezeigt. Er hat ja nur auf das hingedeutet, was der Wahrheit entspricht, was der Tatsache entspricht. Nur konnten die Menschen zu dem damaligen Zeitpunkt aus ihrer Sicht heraus es nicht erkennen. Jesus hat auf die tatsächliche Realität verwiesen. Und wenn wir versuchen, das mit unserem Verstand zu begreifen, so ist diese Gottessohnschaft auch für uns ja nicht nachvollziehbar. Ja. Es war doch ein Mensch. Wie kann ein Mensch gleichzeitig Gott sein? Wie kann er gleichzeitig Gottes Sohn sein? So für unseren Verstand, wie gesagt, ist es schwer zu verstehen. Aber warum hat Jesus so viele Wunder und Zeichen getan? Warum ist uns so viel berichtet aus dem Leben Jesu, wie er Wunder getan hat? Wie er Menschen gesund gemacht hat? War es nicht deshalb, um zu bezeugen, dass er Gottes Sohn ist? Und das Evangelium von Johannes ist geschrieben, um uns genau diese Eigenschaft Jesu zu zeigen, um uns zu zeigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Johannes schreibt im vorletzten Kapitel, Johannes 20, von Vers 30 und 31, Johannes 20, Vers 30, auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Und damit wollen wir weitergehen. Wir gehen in Vers 31, Lukas 1, Vers 31. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Sowohl Maria hier in unserem Abschnitt als auch Josef haben getrennt voneinander diesen Auftrag bekommen. Auch Josef, wissen wir, ist ein Engel erschienen, Matthäus 1, Vers 20. Und sie wird einen Sohn gebären, sagte er, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also beide, sowohl Maria als auch Josef, bekommen diese Anweisung zur Namensgebung. Und Jesus bedeutet, Gott ist Retter. Und in diesem Namen von Jesus liegt auch gleichzeitig sein Auftrag. Er ist gekommen, um zu retten. An Josef sagt der Engel das ganz deutlich, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also der Name Jesus war gleichzeitig der Ausdruck seiner Lebensaufgabe. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Jesus ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu retten. Jesus ist gekommen, um uns unsere Schuld abzunehmen. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern damit wir Leben haben. Glaubend leben sollen wir. Und dafür müssen wir zuerst erkennen, dass wir ohne Jesus verloren sind. Die Bibel sagt uns, dass wir alle gesündigt haben, dass wir alle der Herrlichkeit Gottes nicht gerecht werden, dass wir alle nicht in der Lage sind, so wie wir sind, vor Gott zu stehen und einmal Rechenschaft abzulegen über unser Leben. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch hat Sünde getan. Und es ist die Frage, wo können wir diese Sünde, wo können wir diese Schuld abgeben? Welche Möglichkeiten gibt es in unserem Leben? Führen viele Wege an diese Stelle? Gibt es verschiedene Alternativen? Wisst ihr, wir müssen sagen, nein, es ist nur ein Weg zur Erlösung unserer Seele. Es ist nur ein einziger Name, der uns erlösen kann. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Jeder Versuch von uns, unsere Schuld auf eine andere Weise zu sühnen, wird nicht funktionieren. Wir werden scheitern. Wir können es versuchen, wir können verschiedene Wege suchen, aber es wird scheitern. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen Namen, in dem wir Heil finden. Und das ist Jesus Christus, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Er hat alles vollbracht, damit wir leben können. Weißt du, nur in Jesus findest du Ruhe. Paulus schreibt an die Philipper, Philipper 2, Philipper 2 von Vers 5 bis 11, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Paulus zeigt hier auch sehr schön, dass Jesus den Menschen gleich war, äußerlich als ein Mensch erkannt. Und dabei war hier so viel mehr. Jesus war eigentlich Gott gleich. Und es heißt, er erniedrigte sich selbst. Mensch zu werden, war schon eine riesengroße Erniedrigung für Jesus. Er war in göttlicher Gestalt, er war Gott gleich, aber er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an. Wisst ihr, nicht allein, dass Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist, Er ist als Baby geboren, als kleines, hilfsbedürftiges Kind. Er kam nicht als König, um irdisch zu herrschen, sondern er erniedrigte sich noch mehr. Als er auf der Erde war, hat er sich noch weiter erniedrigt und ist für uns, für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein Name, der über alle Namen ist. Eine besondere Erhabenheit. Und genauso wie es beim ersten Kommen von Jesus war, als ihn viele nicht erkannt haben, viele ihn offen abgelehnt haben, so wird es auch, und während andere, wie die Hirten zum Beispiel, ihn ja angebetet haben, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Beziehungsweise heute, wenn wir heute die Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Ja, da muss jeder für sich das selbst entscheiden. Und diese Annahme Jesu fällt unterschiedlich aus. Auch heute lehnen viele Jesus ab. Manche erkennen und nehmen ihn als ihren persönlichen Herrn und Heiland an. Aber es kommt die Zeit, da wird jeder Jesus als den sehen, der er wirklich ist. Das heißt, es wird sich jedes Knie beugen vor Jesus. Die Botschaft des Engels an Maria enthält auch diesen Aspekt. Das zweite Kommen Jesu, wenn er davon spricht, dass Gott ihm den Thron Davids geben wird, er über das Haus Jakobs herrschen wird in Ewigkeit und dass sein Königreich kein Ende hat, dann deutet es ja auf die Himmelsherrschaft hin. Aber Jesus hatte auch während seiner Erdenzeit besondere Macht. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Von wem hat Jesus die Macht bekommen? Woher hatte Jesus die Vollmacht? Wir haben betrachtet, Jesus war ein Mensch. Er ist geboren als kleines, hilfsbedürftiges Kind. Er ist aufgewachsen. Aber all das genügt ja noch nicht, um eine besondere Macht zu haben. Aber lass uns kurz in Lukas 20 reingehen. Lukas 20 und wir lesen die ersten 8 Verse. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium predigte, da traten die Hohenpriester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten zu ihm und sagten zu ihm, sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er antwortete ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Sagt es mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, sagen wir vom Himmel? Dann wird er sagen, warum habt ihr dem denn nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn sie bestehen darauf, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher sie wäre. Und Jesus sprach zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Jesus hat hier im Tempel gelehrt und das Evangelium gepredigt. Und jetzt kommen die Schriftgelehrten und die Hohepriester und sie fragen, woher hast du diese Vollmacht? Was ist die Vollmacht? Die Vollmacht ist ja eine Übertragung von Handlungsmacht, von Handlungsbefugnis. Wenn wir das aufs Wirtschaftsleben mal runterbrechen, so ist eine Gesellschaft, die vertreten wird durch den Geschäftsführer oder durch den Vorstand. Und dieser Geschäftsführer oder Vorstand hat die Macht, über das ganze Unternehmen zu entscheiden. Jede einzelne Frage müsste eigentlich mit ihm abgeklärt werden. So, und dann gibt er eben Unterweisungen an Abteilungsleiter weiter. Er gibt ihnen ein Stück der Macht, der Entscheidungsbefugnis. Und wenn diese Abteilungsleiter einen Außenauftrag bekommen, die Gesellschaft nach außen zu vertreten, dann muss der Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen. Er sagt, ich bin der Geschäftsführer, ich darf die Firma XY vertreten und ich gebe einen Teil meiner Macht weiter an meinen Beauftragten. Ich gebe ihm eine Vollmacht. Die Hohepriester hier in diesem Zug bewegt. Wisst ihr, wenn wir das lesen, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium predigte, da traten sie herzu und haben diese Frage gestellt. In dieser Lehrtätigkeit Jesu lag eine besondere Vollmacht. In dem, wie er gepredigt hat, war ein großer Unterschied zu dem, wie alle anderen gepredigt haben. Matthäus 7, Vers 29 heißt es, er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also, es muss ein deutlicher Unterschied zu merken gewesen sein. Es wird hier nicht weiter darauf eingegangen, worin diese Vollmacht lag in dieser Lehre. Es waren ja offensichtlich nicht die Wunder, denn es wird hier ausdrücklich auf das Lehren und auf das Predigen Bezug genommen. Jesus hatte eine besondere Vollmacht. Und das haben sich auch die Schriftgelehrten und die Hohenpriester eingestehen müssen. Sie haben es gemerkt. Und deshalb fragen sie ihn, wer ist denn dein Machtgeber? Wer gibt Jesus das Recht, so zu lehren? Woher hast du diese Macht? Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus ihre Frage nicht beantwortet. Ich bin schon einige Male hier stehen geblieben und habe mich gefragt, warum hat er nicht geantwortet? Warum hat er es ihnen nicht gesagt? Jesus ist Gottes Sohn. Und wir lesen an einer anderen Stelle, dass ihm niemand zu sagen brauchte von den Menschen, sondern er wusste, was in den Menschen vorging. Er wusste, wer die Menschen sind. Da musste es niemand erklären und sagen, das ist dieser vorstellen, das sind seine Eigenschaften, das ist seine Aufgabe. Jesus wusste. Und er wusste auch, wie das Herz dieser Schriftgelehrten und dieser Hohepriester war. Er konnte hineinsehen. Sie haben für sich beraten. Als Jesus die Frage gestellt hat, da haben sie ja für sich beraten, wie sollen wir damit umgehen, wie sollen wir antworten. Das war ja keine Kommunikation mit Jesus. Und er hat trotzdem ihren Unglauben, ihren Neid, der aufgekommen ist, weil Jesus besser gepredigt hat als sie. Er hat ihre bösen Absichten gesehen. Es war ihm alles bekannt. Jesus konnte ihr Herz sehen. Und weil er wusste, auch wenn ich diese Frage beantworte, sie werden mir nicht glauben. Deswegen hat er die Frage nicht beantwortet. Es bleibt aber die Frage offen, woher hat Jesus seine Macht? Und ich frage, kann Jesus uns dieses Geheimnis anvertrauen? Wir sehen hier in Johannes 20, dass diese Offenbarung dieses Geheimnisses zusammenhängt mit unserem Herz. Bei ihnen konnte er diese Antwort nicht erteilen, weil ihr Herz nicht rein war, weil sie nicht bereit waren, diese Botschaft aufzunehmen, diese Wahrheit aufzunehmen. Und deshalb ist die Frage, Wissen wir die Antwort? Wie sieht es in unserem Herzen aus? Kann Gott uns diese Frage beantworten? Gott ist ein Herzenskenner. Er kennt dein Herz. Und es ist die Frage, bist du wirklich offen, bist du wirklich ehrlich vor ihm? Genau wie Gott die Herzen der Hohepriester kannte und der unsere kennt, so kannte er auch das Herz von Maria. Wenn wir nämlich in unseren Text gehen, dann gibt der Engel uns eigentlich die Antwort auf diese Frage. Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Gott, der Herr, wird ihm geben. Der Ursprung der Macht von Jesus war in Gott. Gott selbst ist derjenige, der ihm die Vollmacht gegeben hat. Und Jesus bezeugt das selbst in Johannes 14. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch um der Werke selbst willen. Jesus macht gegenüber seinen Jüngern hier kein Geheimnis daraus. Klar und deutlich verweist er darauf, dass Gott in ihm ist, dass er es ist, der die Werke in ihm schafft. Ich rede nicht aus mir, er tut die Werke. Und Paulus schreibt an die Kolosser, dass in Jesus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig gewesen ist. Jesus hatte während seines Lebens eine besondere Vollmacht, weil Gott in ihm wohnte. Weil er mit dem Vater eins war und trotzdem hat er sich keinen einfacheren Weg gesucht. Er ist trotzdem für uns ans Kreuz gegangen. Er ist trotzdem für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das liegt alles auf Jesus, nicht mehr auf uns. Aber dabei ist es nicht geblieben. Petrus und die Apostel konnten so berichten, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand zu einem Fürsten und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir merken hier, diese Ankündigung des Engels ist schon zu einem Teil erfüllt worden. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids geben. Er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Jesus hat vor seiner Himmelfahrt gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Die Grenzen von Jesus waren ihm genommen. Nun ist seine Macht unbegrenzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und Gott hat Jesus hoch erhöht. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächtige, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan, und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, schreibt Paulus an die Epheser. Jesus ist also erhöht, ihm ist alle Macht gegeben, alle Fürstentümer, Gewalten, Mächte, jede Herrschaft ist unter seine Füße getan. Und zum Ende heißt es, er ist der Gemeinde zum Haupt gesetzt. Jesus als Führung der Gemeinde. Jesus als Haupt der Gemeinde. Paulus schreibt an die Kolosser, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm die Fülle wohnen sollte und durch ihn alles versöhnt würde zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was im Himmel ist. Nun haben wir diese drei Punkte in dieser Aussage des Engels betrachtet. Er hat uns Jesus als Mensch gezeigt. Er hat uns Jesus als Sohn Gottes gezeigt. Er hat uns den Namen Jesus gezeigt. Und er hat uns seine Macht gezeigt. Und es bleibt die Frage, was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Lass uns einen letzten Blick in unseren Abschnitt werfen. Lukas 1, Vers 38. Maria aber sagte: Sieh, ich bin des Herrn Magd, und mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Ziel. Dass wir wie Maria sagen könnten: Mir geschehe nach deinem Wort. Maria war überzeugt. Sie war bereit, den Weg zu gehen. Sie war bereit, den Weg zu gehen, den Gott ihr vorbereitet hat, den Gott ihr gezeigt hatte. Kannst du sagen, mir geschehe nach deinem Wort, nach dem Wort, das sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Jesu Mission, dazu ist er gekommen, damit du und ich nicht verloren gehen, sondern dass wir gerettet werden. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, Gott hat ihm alle Macht gegeben. Ja, nur im Namen Jesus ist Heil. Ja, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Mir ist Vergebung widerfahren. Ich bin gerettet. Ja, er hat mir das Recht gegeben, ein Kind Gottes zu sein. Ich will seinen Willen erfüllen. Und ich will wie die Hirten zur Krippe kommen und Jesus anbeten. Und die Frage ist, glaubst du das auch? Bist du überzeugt, dass Jesus wirklich deine Sünden getragen hat? Dass Jesus wirklich dein Heiland ist? Dass er der Messias ist, von dem uns berichtet wird, der uns gezeigt wird? Oder lebst du noch in einem Leben in der Beobachterperspektive, der das Ganze noch von außen betrachtet, der noch nicht mit dem Herzen begriffen hat, wer Jesus ist? Weißt du, für Maria war diese Einwilligung die größte Entscheidung in ihrem Leben. Es war eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändert hat. Und es ist die größte Entscheidung in deinem Leben. Und es ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Gott liebt dich. Er hat nur das Beste für dich im Sinn, deshalb schieb's nicht auf. Sondern komm, erkenne Jesus als deinen Retter. Glaube ihm, dass Jesus dich frei machen möchte und gib ihm dein Leben hin. Amen.